Domradio. Das Thema.
Podcast.
Was ist dir heilig? Diese Frage steht heute im Mittelpunkt von Domradio, das Thema. Und heilig ist es nicht nur in der Kirche. Wir haben viele Aspekte von Heiligkeit heute im Programm.
Was ist Ihnen heilig?
Heilig? Eigentlich gar nichts.
Ja, im Grunde genommen ja alles. Das Leben, die Menschen, die Welt im Grunde genommen. Im Grunde genommen ist ja einem alles heilig, oder nicht?
Die Familie.
Genau.
Liebe, Fürsorge, Verlässlichkeit. Vertrauen, weiß ich nicht.
Meine Kollegin Tina Morkamp sprach mit Passanten in der Innenstadt von Münster. In den nächsten 2 Stunden geben weitere, ganz unterschiedliche Menschen Einblicke in ihr Allerheiligstes. Etwa eine Äbtissin, eine Fußballnationalspielerin, eine Witwe, ein Boulevardzeitungsreporter. Dann ein Comedian, eine Obdachlose, ein katholischer Priester, der auch Vater und Großvater ist und schließlich eine Psychologin. Das wird spannend, hoffen wir. Die Sendung ist gestaltet von der Rundfunkarbeit im Bistum Münster. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich bin Martin Wissmann.
Domradio. Das Thema.
Heute mit der Frage, was ist dir heilig? Unsere erste Gesprächspartnerin ist Schwester Ancilla Röttger. Sie ist Äbtissin bei den Klarissen am Dom in Münster. Die Klarissen, das sind Anbetungsschwestern und sie leben abgeschottet für sich in Klausur. Schwester Ancilla ist 1976 in dieses Kloster eingetreten und sagt immer noch freudestrahlend, es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre. Mit Schwester Ancilla sprach mein Kollege Matthias Albracht.
Schwester Ancilla, was ist Ihnen eigentlich heilig?
Ich stolpere etwas über die Frage, weil ich denke, was ist mir heilig? Heilig ist nicht etwas Relatives, wo ich sagen könnte, ich spreche durch meine Anerkennung irgendeiner Sache oder einem Menschen Heiligkeit zu. Heilig ist für mich einfach Gott und alles, was mit ihm zusammenhängt, also alles, was mit dem Leben zusammenhängt.
Was für Bilder, was für Ideen, was haben Sie da im Kopf, dass Ihnen quasi diese Aussage so klar macht?
Eine junge Frau, vielmehr Mutter von 4 Kindern, Freundin von mir, die hat mir mal erzählt, dass jede Geburt, jedes Neugeborene für sie etwas Heiliges bedeutete. Dass sie nie mit dem Kinderwagen am Anfang in die Supermärkte gegangen ist, um dieses Heilige nicht dem Profanen so auszusetzen. Damals habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was es mit dem Leben denn auf sich hat. Und ich habe selbst 3 Schwestern im Tod begleitet und habe... Ich war allein mit denen im Moment des Sterbens und ich muss sagen, das ist auch etwas Heiliges. Da hat mich eine andere Welt berührt, die mit Gott zu tun hat. Also Tod und Leben sind so die Dinge, da kommt das Heilige durch offensichtlich.
Wie fühlt sich das an, so ein heiliger Moment, wenn Sie sagen, da berührt mich eine andere Welt?
Unbedingt frei, leicht, weder heiter noch traurig. Es war einfach, es ist ein Moment unbedingter Freiheit und Stimmigkeit. So, als gäbe es in uns etwas, was von Gott angelegt ist. Und in dem Augenblick, wo das mit meinem konkreten Leben in Stimmigkeit gerät, wo es übereinstimmt, da ist etwas Heiliges.
Heilig ist also alles, was dem Leben dient. Kann man das sagen?
Ich würde sagen, Heiligkeit gebührt Gott und dem Leben. Und alles, was dem Leben dient, ist heilig.
Weil Gott das Leben geschaffen hat.
Genau so.
Dann bedeutet das ja wahrscheinlich auch, dass man viele Dinge dann auch ertragen muss, die nicht so einfach sind, aber zum Leben einfach so dazugehören. Stimmt das?
Also heilig bedeutet für mich nicht, das Leben ist leicht und auf einer blumigen Au, wo ich dann fröhliche Lieder singend spazieren gehe, sondern heilig wie das Leben ist anstrengend, ist Arbeit. Stimmigkeit kriegt man nicht einfach so als himmlisches Geschenk, sondern da muss man schon ein bisschen dran arbeiten.
Wenn Sie so an Ihre eigene Geschichte zurückdenken, Sie sind jetzt hier lange Schwester und auch lange Äbtissin schon, was sind so die frühesten Erinnerungen an Momente, an Begegnungen oder an anderes, wo Sie sagen, da war so ein Funke von Heiligkeit im Raum?
Ich nehme an, bevor ich eintrat, war mir heilig, der Begriff dafür etwas war mir ganz wichtig, ganz unantastbar. Und ich muss gestehen, das war mein Auto. Bevor ich eintrat, hatte ich einen Scirocco, einen roten und ich war ständig mit dem Auto unterwegs. Und dieses Auto war mir, glaube ich, heilig. Das hat sich natürlich nach meinem Klostereintritt geändert, denn ich musste das Auto ja auch zurücklassen. Ich fahre immer noch gern Auto, aber es ist mir nicht mehr heilig, sondern trotzdem glaube ich, dass das, was das Heilige ausmacht, auch schon in diesem Auto präsent war.
Und was war das für Sie?
Ich bin gerne schnell gefahren. Ich habe gern die Erde gespürt beim Fahren. Das ist ja in diesen Autos. Und ich glaube, das, was das Heilige, ich will jetzt nicht alle Rennfahrer heilig sprechen, sondern nur sagen, was das Heilige ausmacht, war vielleicht die Freiheit in der Beweglichkeit, die dieses Auto mir vermittelt hat.
Gab es noch andere Dinge, andere Momente, wenn Sie sich so an Ihren Alltag erinnern, so als Studentin oder Schülerin? Was war das in der Zeit?
Das war Beziehung mit Freunden, mit denen ich zusammen studiert habe. Das war sogar die ganz banale Lösung einer Matheaufgabe im Studium, die für mich immer das Gefühl von Erleuchtung hatte, wenn plötzlich tatsächlich eine Lösung kam. Das war ganz sicher in der Zeit keine Gottesdienste und keine Kirchen. Aber es gab einen ganz heiligen Moment für mich, als ich mit Studenten, wir waren 2 Wochen in Frankreich, und während die alle die Stadt unsicher machten, bin ich in dieser Kirche auf dem Montmartre hängen geblieben, Sacré-Cœur. Und ich bin in diese Kirche gegangen, obwohl ich wirklich keine frommen Tendenzen hatte in der Zeit, und habe mich eine halbe Stunde in diese Kirche gesetzt und es war absolut still und das war für mich heilig.
Was sind für Sie in Ihrem Alltag die kleinen Momente, wo das für Sie deutlich wird, wo Sie das spüren?
Wenn plötzlich in dem Gespräch etwas entsteht wie eine große Stimmigkeit, die ich nicht machen kann, die der andere nicht macht, wo plötzlich etwas zwischen uns schwingt. Oder wenn in der Gemeinschaftssituation sind, die natürlich, wie man es erwartet, erstmal in der Anbetung im Kloster, wo plötzlich in einem Raum der Stille, der einfach gemeinsam geöffnet wird für Gott, muss nicht immer was fühlen, aber das Bewusstsein der Heiligkeit. Es kann aber auch eine ganz lustige Situation sein. Neulich hatten wir so eine Situation, wo eine Schwester mit dem Ohrwurm aus ihrer Kindheit anfing. Dann fing eine andere an, eine dritte erzählte dann alle Variationen von meinem Vater war ein Wandersmann. Also wir hatten wirklich viel Spaß. Und innerhalb dieses Lachens, da war etwas, was ich auch als heilig bezeichnen würde, weil es ein Miteinander war. Mhm. Es gibt auch die Situation, wo wir uns an die Köpfe kriegen, weil wir einfach normale Menschen sind, die unterschiedliche Meinungen haben. Und auch da gibt es dann die Situation, weil wir in diesem geschlossenen Raum leben und nicht aufhören, miteinander zu reden. Das Weiterreden und der Versuch, den anderen zu verstehen, da kann auch plötzlich so etwas aufschwingen wie heilig sein.
Und das ist das Heilige an einem Kloster, könnte man das sagen? Ist das für Sie das Heilige an einem Kloster?
Vielleicht gar nicht so schlecht, das so zu formulieren, zu sagen, aus all unseren Schwierigkeiten, Macken, die man hat, aus allen Missverständnissen, die jeden Tag wieder da sind, immer wieder versuchen, die Hoffnung auf das Leben, auf das gelebte Evangelium umzusetzen und miteinander weiterzugehen.
Gibt es Momente, wo Sie aus einem Gefühl von Heiligkeit heraus auch ganz bewusst Dinge lassen?
Ich bin mal mit einer Schwester zum Arzt gegangen und der Bürgersteig war übersät von Flyern. Und ich musste die ganze Zeit auf Gesichter treten. Das ging mir so gegen mein Gefühl, dass ich versucht habe, laufend nur die Zwischenräume zu kriegen zwischen diesen Papieren. Und dann fiel mir die Situation wieder ein des heiligen Franziskus, der seinen Brüdern gesagt hat, sie sollen jeden Papierschnipsel aufheben. Und er selbst tat das auch, weil er sagte, da sind Buchstaben drauf, mit denen man den Namen Gottes schreiben kann und darauf darf man nicht treten.
Ganz herzlichen Dank, Schwester Anzilla.
Im Leben und im Tod kommt das Heilige durch. In Momenten großer Stimmigkeit, in der Stille, im frohen Miteinander, das sagt Schwester Anzilla. Eine Ordensfrau, der vor dem Eintritt ins Kloster ihr schnelles Auto und auch die Mobilität heilig war, die das Fahrzeug ermöglichte. Gerne beweglich zu sein, dieses Kriterium trifft sicher auch auf unsere nächste Gesprächspartnerin zu. Gleich sprechen wir mit Marla Groß, einer jungen Frau, die in der deutschen U17 Fußballnationalmannschaft mitspielt.
Domradio, das Thema.
Heute unter der Überschrift: Was ist dir heilig? Diese Frage einer 16-Jährigen zu stellen, schien uns zunächst gewagt, aber dann auch irgendwie interessant und vielversprechend. Zumal unsere junge Kandidatin Messdienerin, Musikerin und Sportlerin ist. Meine Kollegin Ann-Christine Ladermann hat in Münster mit Marla Groß gesprochen. Sie ist Torwartin der deutschen U17 Frauenfußball-Nationalmannschaft.
Marla, Fußballspielen ist dir besonders wichtig. Wo spielst du? Wie oft spielst du? Was machst du mit Fußball?
Ich spiele auf der einen Seite hier in Münster beim FC Gievenbeck in der Jungsmannschaft und zusätzlich bin ich im Sportinternat von unserem Fußballverband in Westfalen sozusagen als Teilzeitschülerin, eben nur nachmittags. Ich wohne da nicht. Ich wohne hier zu Hause, ich gehe hier zu Hause zur Schule, fahre dann nachmittags zum Training dahin. Das ist sozusagen ein Förderprogramm, weil ich auch noch in der U17-Nationalmannschaft spiele. Ich bin Torwart dort und genau, das ist sozusagen, ja, wie das irgendwie bei mir in der Woche läuft, wenn ich da eigentlich jeden Tag die Woche Training habe plus ein Spiel am Wochenende. Da muss ich halt gucken, wie ich das regle, wann ich trainiere. Aber das entscheide ich auch immer selber.
Das heißt also, du hast gesagt, jeden Tag spielst du Fußball, ob im Training oder beim Spiel am Sonntag. Du bist Schülerin, 16 Jahre. Kannst du mit dem Begriff heilig was anfangen? Also was verstehst du unter heilig?
Ja, heilig, oh, das ist schwer zu definieren. Aber heilig ist ja eigentlich, was mir besonders wichtig ist. Eher heilig kommt irgendwie für mich natürlich auch von der Kirche her, vom Glauben, erstmal so als erstes Wort. Und ich bin eben auch Messdienerleiterin und ja, versuche da in der Gemeinde ein bisschen mitzumachen, was mir auch wirklich wichtig ist. Und in dem Sinne, ja, aber heilig könnte man dann allgemein für mich vielleicht sagen, einfach das, was ich richtig, richtig gerne mache. Das ist auf der einen Seite Fußball, auf der anderen Seite eben Messdiener, meine Familie, alles sozusagen, ich würde es als wichtig bezeichnen.
Dir sind ganz viele verschiedene Sachen wichtig, also heilig. Beim Fußballspielen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass dir das so wichtig geworden ist? Seit wann spielst du und wie kam es dazu, dass du dann auch jetzt so oft in der Woche Fußball spielst?
Ich spiele, glaube ich, seit ich in der 4. Klasse bin. Da habe ich irgendwann bei meinem Bruder in der Mannschaft angefangen. Da hat irgendwie ein Torwart gefehlt und dann habe ich gesagt, ach, ich hätte da Bock drauf, ich mache das mal. Genau, und dann hat sich das einfach irgendwie entwickelt. Also ich habe dann erstmal wieder in der Mädchenmannschaft weitergespielt und dann, ja, ist es so ein bisschen aufgefallen, dass ich da ein Talent für habe, dass ich das auch ohne viel Training vorher zu haben, also mit in der 4. Klasse anfangen, das ist eigentlich spät. Und dann hat man versucht, das ein bisschen mir da zu helfen, mich ein bisschen zu fördern. Dann bin ich wieder in eine Jungsmannschaft gekommen, um da eben das Niveau möglichst hoch zu halten. Und ich habe das aber von Anfang an immer selber mitentschieden. Also ich habe gemerkt, dass mir das wirklich Spaß macht, dass ich da, ja, also es ist schon auch manchmal ein Druck dahinter, wenn man irgendwie vor wichtigen Leuten spielt, aber dass ich das einfach in allem noch gerne mache, dass ich da wirklich voll hinterstehe und dass es mir auch einfach fehlt, wenn ich es nicht machen kann.
Und was ist dir genau wichtig beim Fußballspielen?
Ach ja, da kommen ein paar Sachen zusammen. Also mir ist immer das Team wichtig, besonders natürlich da im Verein, wo man mit seiner Mannschaft ein ganzes Jahr über irgendwie dafür kämpft, sein Ziel zu erreichen, ob das jetzt Meister ist oder der Nichtabstieg, das hatte ich alles schon mal. Und dann auch für mich alleine, dass ich mir einfach, ja, dass ich immer beim Trainieren merke, okay, hier ist eine Grenze, aber dann liegt es halt komplett an mir, eben daran zu arbeiten und da weiterzukommen, um dann vielleicht ein halbes Jahr später die Grenzen wieder woanders setzen zu können und zu merken, da habe ich was erreicht, da bin ich weitergekommen. Das Schöne daran ist, dass ich da einfach selbstverantwortlich für bin. Also da kann mir kein anderer auch groß helfen. Also ich kann Unterstützung bekommen durch meine Trainer oder meine Eltern, aber an sich liegt es an mir.
Bei Christen ist es ja so, dass die Selige oder Heilige verehren, indem sie Figuren von ihnen in Kirchen zeigen und indem sie die eben anbeten, also verehren. Gibt es da Parallelen auch in dem Bereich, wo du engagiert bist, also beim Fußball? Hast du vielleicht in deinem Zimmer irgendwie Poster hängen oder gibt es irgendwelche Dinge, die du verehrst sozusagen?
Das ist eine Sache, die ist mir wirklich wichtig. Da habe ich mich auch unglaublich drüber gefreut. Und zwar ist das ein Wimpel, der ist an sich jetzt gar nicht viel wert. Also das ist ein Wimpel von einem gegnerischen Team, den wir einmal mit der Landesauswahl bekommen haben, als wir ein Spiel gegen eine andere Landesauswahl hatten. Und ja, nach diesem Turnier haben eben Trainer gesagt, sie möchten eben mir gerne diesen Wimpel übergeben. Gar nicht, weil ich besonders gut gespielt habe. Ich war bei dem Turnier sogar verletzt und habe eigentlich gar nicht gespielt. Sondern einfach ja, aus dem Grund, dass ich trotzdem, obwohl ich eigentlich ja nichts mehr machen konnte, das Turnier für mich gelaufen war, meine Chancen, mich für die Nationalmannschaft irgendwie auf mich aufmerksam zu machen, waren irgendwie auch dahin. Dass ich trotzdem hinter dem Team stand, da ja voll dahinter stand, versucht habe, allen zu helfen und auch eben der anderen Kollegin im Tor, die ja eigentlich meine, ja, irgendwo auch Konkurrentin ist, die dann am Ende sogar gesichtet wurde, ihr zu sagen, hey, das ist richtig gut, du hast ein richtig gutes Turnier gespielt. Für diesen Teamgeist eben auch mal eine Auszeichnung zu bekommen, da habe ich mich richtig drüber gefreut.
Es sind ja nicht nur materielle Dinge, Gegenstände, Personen, die einem heilig sein können, also wichtig sein können, sondern es gibt auch bestimmte Zeiten oder Zeiträume, die einem in der Woche irgendwie wichtig sind. Ist es bei dir so, weil du hast ja einen sehr vollen Terminkalender, musst immer gucken, wie du hin und her pendelst zwischen dem Internat und Münster. Gibt es vielleicht so eine ganz bestimmte Tageszeit oder eine Stunde in der Woche, die dir besonders wichtig ist?
Ja, also ich habe freitags in der Freistunde, wenn da alles klappt, wenn ich dann da bin, meine Geigenstunde, die ja einmal in der Woche eine halbe Stunde eben nur ist. Aber da gehe ich einfach super gerne hin. Das ist auch gar nicht dafür gedacht, irgendwie groß auf der Geige weiterzukommen. Das geht eigentlich eh nicht mehr, weil ich habe gar nicht die Zeit dafür, viel zu üben oder da mich dahinter zu klemmen. Aber einfach eben diese halbe Stunde mal Musik zu machen, irgendwie an was anderes zu denken, mich so ein bisschen auf was anderes zu konzentrieren. Und ja, da habe ich einfach Spaß dran. Das mache ich, seit ich 4 Jahre alt bin. Und das ist mir auch echt wichtig.
Hat sich bei dir in den letzten Jahren denn verändert, was dir besonders heilig ist, was dir wichtig ist?
Nein, also es hat sich irgendwie alles nur verstärkt. Ich merke, dass mir der Fußball natürlich immer wichtiger geworden ist, dadurch, dass ich ja weitergekommen bin und immer trotzdem noch gemerkt habe, dass ich das gerne mache, dass sich das gut anfühlt sozusagen, dass ich da nicht irgendwie unter Druck stehe und denke, ja, nur für den Erfolg muss ich jetzt weitermachen. Gleichzeitig, dadurch, dass ich da auch mal viel weg bin, auch mal mehrere Tage bei einem Lehrgang oder so, merke ich eben auch, wie wichtig mir aber mein Zuhause ist, dass ich mich auch eben dann, als die Anfrage kam, möchtest du zu uns ins Sportinternat, eben zu Hause nicht mehr zu wohnen kam, dass ich da gesagt habe, nein, das geht für mich nicht. Also ich möchte zu Hause bleiben, ich möchte bei meinen Freunden, bei meiner Familie bleiben. Ich möchte nicht für den Fußball meine Leiterrunde oder eben meine Geigenstunde aufgeben. Das gehört für mich genauso dazu. Das ist sozusagen einfach nur alles stärker geworden.
Mala Groß war das, eine Jugendliche aus Münster, die als Torwartin in der U17 Frauenfußballnationalmannschaft mitspielt. Heilig ist ihr das, was ihr wirklich wichtig ist und was sie richtig gerne macht. Meine Kollegin Ann-Christine Ladermann hat sie in Münster getroffen. Gleich sprechen wir mit einer Frau, die in einer ganz anderen Lebensphase steckt und ganz viel, was ihr wichtig war, verloren hat.
Domradio, das Thema.
Heute zur Frage, was ist dir heilig? Eine gestandene Ordensfrau kam schon zu Wort, dann eine Jugendliche voller Hoffnung auf eine Sportlerinnenkarriere. Was aber kann einem noch heilig sein, wenn einem die Liebsten genommen wurden, der Ehemann und das Kind? Annette Iglinski aus Recklinghausen ist dies geschehen. Mit ihr sprach meine Kollegin Michaela Kiepe.
Frau Iglinski, Sie haben mir gesagt, dass Ihnen Ihr christlicher Glaube heilig ist. Ebenfalls ist es für Sie ganz wichtig, zu den Gräbern Ihres Mannes und Ihres Sohnes zu gehen. Warum?
Für mich bedeutet es, am Grab zu stehen, zu reden über die ganzen Jahre, über das Leben, was wir miteinander verbracht haben, und hoffe, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden. Und denke, mein Mann sagt mir, sei nicht so traurig. Es ging einfach nicht mehr mit mir. Und bei meinem Sohn ist es das Gleiche. Vielleicht noch ein bisschen schwerer.
Ich sehe, da kommen Ihnen fast die Tränen. Wenn Sie das so traurig macht, warum gehen Sie dann immer wieder auf den Friedhof?
Ich gehe auf den Friedhof, weil ich einfach das Verlangen danach habe und beruhigt bin, wenn ich an dem Grab stehe, meinen Gedanken freien Lauf lasse, mit meinem Mann reden kann, wie schön es doch wäre, wenn wir noch zusammen sind. Aber leider ging es ja nicht. Er wurde einfach von seinem Leiden erlöst und das tröstet mich ja auch. Und ich kann, wenn ich vom Friedhof komme, beruhigt sein und weiß, dass alles in Ordnung ist.
Inwiefern gilt das auch, wenn Sie das Grab Ihres Sohnes besuchen?
Bei meinem Sohn ist es ein bisschen anders. Er war nun noch jung, hatte sein Leben vor sich. Und damit werde ich kaum fertig, weil er hat auch eine Tochter, die den Papa sehr vermisst. Aber auch bei ihm muss ich sagen, er hat sehr viel gelitten. Er hat gelitten, indem ihn der Arzt angerufen hat von Frankfurt. Er war in Frankfurt bei einem besonderen Arzt, der ihn begleitet hat, kann man sagen. Und er rief dann eines Tages an und sagte ihm, er braucht nicht mehr kommen, er kann ihm nicht mehr helfen. Und das ist in meinem Kopf, was hat der Junge da wohl mitgemacht, wie er diese Nachricht bekommen hat. Aber es nutzt alles nichts. Man muss einfach da durch. Es geht weiter. Es geht weiter, aber anders.
Sie haben vorhin von Trost gesprochen. Finden Sie auch Trost im Gebet?
Ja, das ist das Einzige. Der Trost im Gebet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen verzweifelt nach den beiden Fällen, die ich erlitten habe. Aber ich habe auch erfahren, das darf ich ruhig sein. Enttäuscht. Es kommt wieder anders. Und damit habe ich mich mittlerweile abgefunden. Und wenn ich an den Gräbern stehen darf, das ist auch ein gewisser Trost. Und wenn ich überlege, was wir für schöne Zeiten hatten, dann muss ich einfach zufrieden sein.
Würden Sie sagen, dass diese Besuche auf dem Friedhof, diese Zeiten an den Gräbern Ihrer Lieben, Ihnen heilig sind?
Ja, die Gräber sind mir im gewissen Sinne heilig. Eigentlich kommt heilig von Heil. Und das Heil glaube ich inzwischen gefunden zu haben. Ich bin zufrieden und ruhig, wenn ich von den Friedhöfen komme und denke, es ist halt so. Und damit muss ich mich abfinden. Es ist nicht leicht, aber ich rufe mich dann selbst zur Ordnung, ist vielleicht das verkehrte Wort zu sagen, aber es beruhigt mich einfach.
Sie haben dort nicht nur Trost und Stärkung für sich erfahren. Sie haben sich einer Gruppe angeschlossen, die sich auf dem Friedhof um andere kümmert, deren Trauer frisch ist. Was tun Sie dort?
Wir stehen auf dem Friedhof für die Menschen, die vielleicht ein bisschen Trost brauchen, die sich aussprechen möchten über ihren Menschen, den sie verloren haben, sei es der Mann oder der Vater oder die Kinder. Wir bitten sie, zu uns zu kommen und sich zu uns zu setzen, um eine Tasse Kaffee zu trinken und über ihre Ängste und Nöte zu reden. Ein bisschen die Traurigkeit zu nehmen, die die Menschen belastet.
Die Gräber ihrer Lieben sind ihr in gewisser Hinsicht heilig, das sagt Annette Iglinski aus Recklinghausen. Sie findet Trost im Gebet und am Grab. Und sie fügt ihrem lebenslangen ehrenamtlichen Einsatz in Kirchengemeinde und katholischer Frauengemeinschaft ein weiteres Einsatzfeld hinzu, die Trauerbegleitung auf dem Friedhof. Gleich werfen wir die Frage auf, was einem Reporter einer großen deutschen Boulevardzeitung heilig ist.
Domradio, das Thema.
Was Menschen heilig ist, dabei kommt manches zutage. Was eine Äbtissin mit Rennfahrern gemeinsam hat, dass eine Fußballnationalspielerin auch Geige spielt, wie eine Trauernde zur Trostspenderin wurde, oder jetzt, dass der Reporter einer großen deutschen Boulevardzeitung beschreibt, dass auch in deren Redaktion Werte gelebt werden. Ich traf Michael Engelberg in Münster. Herr Engelberg, Sie sind Journalist und sind Mitarbeiter bei der Bild-Zeitung Bild-Ruhrgebiet. Aber ich frage Sie zunächst mal ganz persönlich und privat, wie ist das bei Ihnen? Was ist Ihnen heilig?
Heilig ist mir, sind mir meine Freunde, offener Austausch zu dem, was wir alle miteinander machen. Heilig ist mir, dass wir uns sehr, sehr oft treffen. Jetzt vor 2 Jahren ist ein Freund von uns gestorben, bei dem wir am Sterbebett standen. Wir haben ihn zusammen beerdigt und das ist mir heilig.
Das sind alles sehr beziehungsbezogene Dimensionen, die Sie da aufgemacht haben. Hat das auch eine religiöse Dimension bei Ihnen?
Natürlich. Also ich habe von frühester Kindheit bin ich mit der Kirche verwachsen. Meine Eltern haben mich mit in den Kindergottesdienst genommen. Ich habe da quasi alle Stationen, die man als kleiner Junge in der katholischen Kirche durchlaufen kann, durchlaufen. Ich bin dann Gruppenleiter geworden, bin dann immer mit auf Fahrten gefahren, Zeltlager, was man so macht. Das hat mir sehr, sehr viele Freundschaften gebracht. Für mich war natürlich Glauben sehr, sehr wichtig. Habe dann auch Religionspädagogik in Paderborn studiert, muss aber sagen, dass ich in diesem Beruf niemals tätig geworden bin. War dann bei den Jesuiten, habe dann noch weiter studiert, habe dann noch was bei Kirche gemacht im ZDF, habe Gottesdienste mit übertragen. Also ich bin der Kirche niemals untreu gewesen, weil Glauben für mich sehr, sehr wichtig ist. Beten ist für mich wichtig, Gottesdienst ist für mich sehr, sehr wichtig. Für mich ist aber genauso wichtig, sich über katholische Themen oder über religiöse Themen auszutauschen mit Freunden und mit anderen Leuten.
Inwiefern hat sich denn das, was Ihnen heilig ist, vielleicht im Laufe des Lebens verändert?
Ehrlich gesagt gar nicht. Früher war mir der Freund, die Freundin wichtig, das ist heute noch so. Ich glaube, jetzt ist es nochmal wichtig, die guten Freunde dann auch wirklich rauszukristallisieren. Des Weiteren, ich bete und ich diskutiere auch mit Leuten, die sagen, das ist ja alles Firlefanz und Mumpitz, aber ich bete, ich glaube daran. Das hat mir bisher in meinem Leben, ich bin jetzt 43 Jahre alt, sehr, sehr viel Kraft gegeben. Als kleiner Junge wäre ich fast gestorben. Da hab meine Eltern sehr, sehr viele Kerzen angezündet, dass das mit dem kleinen Michael gut geht. Es ist gut gegangen, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Ich bin aber auch sehr, sehr dankbar für das, was ich an negativen Sachen erlebt habe. Also vor 19 Jahren ist mein Vater gestorben und wir haben nicht nach dem Warum gefragt, sondern es war sofort ein Seelsorger dabei, der uns unterstützt hat, ein guter Freund von mir. Wir haben verschiedenste Dinge durchlaufen, die mit dem Glauben zu tun haben. Und es hat mich bisher immer gestützt und ich sehe überhaupt keinen Grund, davon abzuweichen.
Jetzt sind Sie beruflich bei einer Zeitung, der man nachsagt, dass ihr wenig heilig ist. Wie passt das für Sie zusammen? Was ist Ihnen da als Reporter heilig?
Für mich als Reporter ist heilig, heute an morgen denken, das klar zu benennen, was ich meine, was ich sehe, was ich denke und wenn mir was nicht gefällt, das auch zu sagen.
Und in so einem Kontext dann unterwegs zu sein und vielleicht mit solchen Klischees oder Vorurteilen konfrontiert sich zu sehen, beeinträchtigt das da Ihre Haltung?
Überhaupt nicht. Also ich bin sehr authentisch in dem, was ich tue. Ich bin sehr authentisch in dem, dass ich das immer nach vorne trage. Ich bin gerne Journalist. Ich berichte gerne über Menschen. Ich interessiere mich für Menschen. Ich bin neugierig und deshalb bin ich sehr gut zufrieden.
Inwiefern gelingt das denn in einem Medium, in einem kollegialen Umfeld auch, wo vielleicht nicht jeder so eine Haltung mitbringt?
Ich glaube, das ist ganz, ganz viel Klischee. Also wer sich bei uns umtut und ich bin Michael Engelberg, ich bin engagiert in der Jugendkirche des Bistums Münster. Natürlich gibt es Differenzen auch zu meinem Arbeitsleben, aber ich kann nur sagen, dass wir sehr, sehr kollegial miteinander umgehen und dass da auch Werte gelebt werden. Ich glaube, wenn sich einer einen Eindruck davon verschaffen will, der kann gerne vorbeikommen und da können gerne Klischees abgebaut werden. Aber ich habe einfach keinen Bock auf diese Pauschalkritik. Da fällt mir nicht immer viel zu ein.
Ganz herzlichen Dank. Soweit Bildreporter Michael Engelberg aus Münster. Einige Facetten dessen, was Menschen heilig ist, wurden uns jetzt schon beschrieben. In der kommenden Stunde sprechen wir noch mit einem Comedian, einer Obdachlosen, einem Priester, der auch Vater und Großvater ist, und einer Psychologin.
Domradio, das Thema.
Was ist dir heilig? Um diese Frage geht es auch in der kommenden Stunde.
Was ist Ihnen heilig?
Meine Katzen und meine Frau und ihr Kind.
Das war's.
Ruhezeiten, unter anderem die Sonntagsruhe. Weil ohne Ruhe kann man nicht leben. Das ist nicht gesund.
Freizeit. Der Frieden.
Mein Leben so zu gestalten, wie ich es für richtig erachte. Mich nicht nach der Gesellschaft zu richten. Mich nicht eingrenzen zu lassen. Das ist wahrscheinlich mir heilig.
Mit Passanten in der Innenstadt von Münster sprach meine Kollegin Tina Moorkamp. Wir werden das Thema mit weiteren Gesprächspartnern vertiefen. Gleich kommt ein Comedian zu Wort. Schön, dass Sie dabei sind.
Domradio. Das Thema.
Was ist dir heilig? Bei Comedians scheint dies recht wenig zu sein. Machen sie sich etwa über jeden und über alles lustig? Ich sage nur, Hurz. Vielleicht erinnern Sie sich an den Sketch mit diesem Titel von Harpe Kerkeling und Achim Hagemann, unserem nächsten Gesprächspartner. Die beiden hatten sich in ein Konzert für experimentelle Musik geschlichen und das ganze Publikum mit ihrem Lied von Wolf, Lamm und Lurch auf den Arm genommen. Ein Sketch, der die Geschichte der Fernsehunterhaltung nachhaltig beeinflusste. Heute ist Achim Hagemann mit einer parodistischen Kabarettshow als Paweł Popolski unterwegs. Das ist ein polnischer Musiker, der viele Pop- und Rocksongs in Polka-Versionen präsentiert. Ich traf ihn in Borken. Ja, Herr Hagemann, was ist Ihnen heilig?
Das ist ja ein direkter Einstieg ins Gespräch. Das Erste, was mir einfällt, sind sicherlich meine lebenslangen Freundschaften, die mir heilig sind. Wenn heilig heißt, die bedeuten mir sehr viel mehr als andere Dinge im Leben. Ich versuche auch sehr viel dafür zu tun, dass sie erhalten bleiben. Dann fällt mir als erstes mein Freundeskreis ein, den ich teilweise schon seit 30 oder 40 Jahren habe. Und die sind für mich überlebensnotwendig.
Dazu gehört sicherlich einer, mit dem Sie auch lange Projekte öffentlich gemacht haben, aber trotzdem, die Freundschaft geht jetzt immer noch weiter?
Ja, Sie reden vom Harpe und der gehört dazu, auch die erste Freundin, die ich hatte, die immer noch in meiner Heimatstadt Recklinghausen wohnt, gehört dazu. Also da fällt mir ein Kreis von Menschen ein, nicht allzu groß, aber umso wichtiger.
Wenn Sie heute sagen, das, was Sie als heilig bezeichnen, besonders wichtig für Sie, ist Ihr Freundeskreis und gucken mal so in Ihrer Biografie zurück, war das immer so, der Freundeskreis, oder gab es mal andere Dinge, die da so wichtig waren?
Der wird wichtiger, wenn man älter wird, glaube ich, darf ich jetzt sagen, ich bin jetzt mittlerweile über 50, die Werte verändern sich, die Freunde, die bleiben, die zu einem halten, gewinnen einen größeren Wert. Vielleicht gab es früher mal eine Zeit, wo ich das als selbstverständlich genommen habe oder mich auch für andere Sachen mehr noch begeistert habe. Irgendwann, wenn man startet in dem Beruf oder so, dann nimmt das einen großen Stellenwert ein im Leben und man setzt da alle Energie drauf. In der Phase, in der ich jetzt bin, glaube ich, sind das die wichtigen Menschen in meinem Leben, ja.
Aber es sind Menschen, es sind lebende Personen, Gegenstände, sagen wir mal, das kleine Kind, das sein Kuscheltier für heilig hält, der Künstler, der eine Auszeichnung kriegt, die in seinem Wohnzimmer an prominenter Position sitzt. So ein Typ sind Sie nicht.
Hab ich kaum. Meine Instrumente sind mir wichtig, aber auch da würde ich den Begriff heilig nicht benutzen. Nee, also das sind keine Gegenstände. Ich glaube, von denen kann man sich trennen. Das ist nicht so schwierig, da sollte man nicht dran hängen. Im Gegenteil, ich bin in einer Phase, wo ich mich umso wohler fühle, je weniger Plunder ich da mit mir durchs Leben schleppe.
Viele der Gesprächspartner in dieser Sendung haben auch eine religiöse Dimension, wenn ich sie frage, was ist dir heilig? Wie ist das bei Ihnen?
Ich habe nicht so eine wahnsinnige religiöse Dimension. Ich würde mich, wenn ich mich jetzt ein bisschen schräg beschreiben würde, als die Form von Atheisten beschreiben, die so lange nicht an Gott glauben, wie keine Krise in ihrem Leben ist. Und wenn die Krise kommt, hätten sie doch gerne einen. Ich glaube, das wäre die ehrlichste Antwort, die ich darauf geben kann. Zu dieser Sorte gehöre ich, glaube ich, am ehesten.
Warum, glauben Sie, ist das vielen Menschen so wichtig, dass sie Bereiche ja als sakrosankt beschreiben? Da lasse ich nichts drauf kommen, das ist mir total zentral. Warum, glauben Sie, ist das so zentral für viele Menschen?
Weil das Halt gibt im Leben. Ich glaube, gerade in dieser unübersichtlichen, chaotischen Zeit, in der wir leben, brauchen wir Haltepunkte. Sonst gehen wir verloren. Und Haltepunkte können natürlich sein, ein Glaube mit all den Ritualen, die dazugehören. Können Menschen sein, die einem nahestehen, kann vielleicht auch eine spirituelle Seite haben, die jeder auf eine andere Art und Weise auslebt. Wir suchen nach Halt und nach einem Hafen und nach Dingen, die sich nicht fortbewegen und sofort wieder weggewischt werden.
Und diesen Halt findet Achim Hagemann vor allen Dingen in seinen Freunden. Ich frage mal die Kunstfigur, den Paweł Popolski, der ja im katholischen Polen groß geworden ist, der auch im Pfarrgemeinderat aktiv war. Was ist denn dem Herrn Popolski heilig?
Der Herr Popolski hat natürlich als allererster die Idee, dass der Polka heilig ist, weil da ist der Lebenselixier. Da muss man sagen, da gibt der Energie zurück in der Leben. Wenn der Energie auch mal eine Flaute hat, spielst du eine knallharte Polka, eine gepfefferte Polka, eine energetische Polka und schon geht die Stimmung wieder ab durch die Decke. Deswegen ist da, muss man sagen, eine sehr, sehr wichtige Geschichte.
Wir wissen ja, dass der Opa von Herrn Popolski alle modernen Songs geschrieben hat. War der auch beim Großer Gott, wir loben dich beteiligt?
Da ist leider vor seiner Zeit gewesen. Er war eher in der Popmusik aktiv. Er hat Riesenhits geschrieben, zum Beispiel der Orgelwerk Highway to Hell, weswegen er aus der Kirchendienst in Piskowice entlassen wurde, weil man fand damals dieses Lied nicht angemessen.
Herzlichen Dank, Paweł Popolski alias Achim Hagemann.
Dziękuję bardzo. Vielen, vielen Dank.
Ein Comedian, der seine Kunstfiguren liebevoll überzeichnet, dem vor allem seine langjährigen Freunde heilig sind und der, obwohl Atheist, im Falle einer Krise auf Gott hofft. Gleich sprechen wir mit einer Frau, die zurzeit ohne eigene Wohnung ist. Was einem Menschen in dieser speziellen Situation wohl heilig ist.
Domradio, das Thema.
Heute über das, was Menschen heilig ist. Und wie sich dieses persönlich Allerheiligste möglicherweise unterscheidet, wenn Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen stecken. Für unser nächstes Interview haben wir eine Person angesprochen, die zurzeit kein festes Zuhause hat. Nathalie Mermet-Grandfy hat eine bewegte Lebensgeschichte. Sie wurde in Deutschland geboren, kam 1976 in die USA, lebte dort an mehreren Orten und kam in diesem Jahr über Holland nach Deutschland. Zurzeit lebt sie in Kleve. Dort fand sie nach einigen Tagen auf der Straße eine Unterkunft mit Hilfe der Klosterpforte, einer Einrichtung für Obdachlose. Mein Kollege Christian Breuer hat mit Nathalie Mermet-Grandfy gesprochen.
Was ist das Wichtigste? Oh, nee. Was ist heilig im Leben?
Jeder Mensch braucht irgendwas anderes. Das sind Menschen, die möchten ein Auto, die möchten Geld. Aber ich finde, das meist die Menschen, die, das ist niemals genug. Wegen, die möchten immer mehr. Das ist irgendwas in mir, das weiß, dass alles ist okay. Ich habe irgendwas zu essen, ich habe irgendwo warm zu schlafen. Was Probleme habe ich dann? Ich denke, das ist ganz wichtig für mich, dass ich glaube in Gott. Wegen, wenn ich weiß nicht, was zu machen, ich gebe das zu Gott. Ich bin am Leben, ich treffe tolle Menschen, wer helfen mir. Ich habe immer Glück, das ist toll. Und ich hoffe, jeder wird das einmal wissen, dass das alles ist okay.
Sie sind jetzt seit anderthalb Monaten hier in Kleve, sitzen unten in der Klosterpforte, wo ja ganz viele Menschen hinkommen, die keine Zuhause haben, denen es schlecht geht. Und ich habe schon gesehen, Sie helfen selbst auch damit.
Ja.
Helfen beim Frühstück mit. Wie wichtig ist das für Sie, dass Sie nicht nur hier sitzen und warten, dass was passiert, sondern dass Sie auch selbst mithelfen können?
Das ist immer wichtig zu helfen, denn ich lerne besser Deutsch. Und ich lerne ein bisschen mehr über, was es meint zu sein Deutsch, wegen ich bin mit deutschen Leuten den ganzen Tag da unten. Das ist, wo ich lebe jetzt, so ich muss ein guter deutscher Citizen sein. Die andere Sache, ich weiß nicht, wo ich kann gehen zu treffen Menschen und zu sprechen zu Menschen. Ich trinke nicht, so dass meist Menschen gehen irgendwo zu trinken und du treffst jemand über ein Bier. Aber für mich, ich weiß nicht, wo ich kann so Menschen treffen. Denn das ist toll zu sein zusammen mit deiner Gruppe. Und die alle haben ein bisschen herrlich in einem.
Ich habe schon das Gefühl, Sie fühlen sich hier wohl und Sie fühlen sich auch in der Klosterpforte wohl mit den anderen Menschen, die auch Hilfe brauchen. Ja. Und Ihnen geht es hier nicht schlecht?
Nee, es geht nicht schlecht. Nee, das ist toll hier. Und das war toll zu treffen, einen Platz, das erinnert mir auf Indien. Wegen in Indien, das ist viel Service, die das immer Essen, das geben außen, das immer Hilfe. Die haben frei Medical für die Menschen auf die Straße. Das ist ein kleines Bus, das geht durch die Stadt. Und die wissen, was jeder Mensch auf die Straße braucht. Und jeder Mensch hat das Recht zu leben. Und das sind Menschen, die möchten nicht schlafen in ein Haus. Die möchten nicht das. Und das ist okay. Die sind immer noch, das ist die Community. Und das ist die Familie. Und jeder weiß die Menschen da. Und ich habe dasselbe Gefühl hier.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie hier in der Klosterpforte vielleicht auch leichter akzeptiert sind?
Ja, das war die Sache, dass ich, das war wie in Indien, ich war akzeptiert. Das ist, ja, jeder Mensch hier ist akzeptiert. Das ist ganz toll, wie das ist hier, das ist von das Herz.
Letzte Frage noch, mit 48 Jahren nochmal ein kompletter Neustart für Sie. Von null nochmal anfangen, nochmal zur Schule gehen, Wohnung suchen, Arbeit suchen. Wie schwierig ist das für Sie?
Ich denke, das ist nicht so schwierig. Wegen ich war 6 Jahre alt, wenn wir zu Amerika gegangen. Wir haben nur ein Jahr in Chicago gelebt, dann 3 Jahre in Louisiana und dann 6 Jahre in Kalifornien und dann Connecticut. Und jedes Mal, ich hörte wieder angefangen. In Amerika, man hat nicht dasselbe Arbeit für immer. Das ist nicht wie hier. So, ich hatte verschiedene Arbeiten, was immer ich konnte finden. So, dass ich hat Geld und so, ich konnte leben. Und ich mag gern zu treffen viele Leute und ich mag gern zu lernen. Ich mag gern zu helfen, wo ich kann. Aber das war toll zu haben, Menschen, das helfen mir.
Ganz herzlichen Dank für das Interview und alles Gute für die Zukunft wünsche ich auch.
Danke.
Eine Frau voll guten Mutes, die sich ihren Optimismus und ihr Gottvertrauen trotz eines sehr bewegten Lebens bewahrt hat. Und diese Haltung ist es auch wohl, die ihr heilig ist. Gleich hören wir noch bei einem Mann nach, der inzwischen katholischer Priester ist, nach einer Lebensphase als Ehemann und Familienvater.
Domradio, das Thema.
Heute zur Frage, was ist dir heilig? Unser nächster Gesprächspartner ist Paul Fatheuer, ein katholischer Pastor, der heute 71 Jahre alt ist und erst vor 5 Jahren zum Priester geweiht worden war. Zuvor ist er verheiratet gewesen, seine Frau ist 2010 verstorben. Pfarrer Fatheuer ist Vater von 4 Kindern und Großvater von 6 Enkelkindern. Ich traf ihn in Rheine, wo er im Seelsorgeteam mitarbeitet.
Wie war das zunächst einmal, bevor Sie Ihre Frau kennengelernt haben in Ihrer Jugendzeit? Können Sie noch sagen, was Ihnen da so wichtig, was Ihnen da heilig war?
Als Jugendlicher bin ich irgendwann dazu gekommen, dass ich werktags häufig in die Messe ging und dass meinen Tagesablauf so abgestellt habe, ich hatte ja auch eine Lehre gemacht, dass ich abends dann möglichst noch in einer Messe war und mir die Eucharistie sehr wichtig war.
Ich bringe das so auf den Punkt, der Gottesdienstbesuch war Ihnen heilig?
Ja, das kann man sagen. Also ich würde mal sagen, wenn man mich fragt, was ist mir heilig, dann kann ich nur sagen, Gott ist mir heilig und die Eucharistie auch.
Was ist das, was Ihnen die Eucharistie da gibt? Also inwiefern ziehen Sie da Kraft raus?
Ich spreche immer, wenn ich kommuniziert habe, du in mir, ich in dir, so wie Paulus es uns empfohlen hat. Und das ist etwas Zentrales für mich.
Sie spüren da eine große Gemeinschaft mit Gott an dieser Stelle. Ja. Jetzt haben Sie sich dann entschieden, zunächst, Sie haben eine Frau kennengelernt, Sie haben sich für ein Familienleben auch ganz bewusst entschieden. Inwiefern hat sich da das, was Ihnen heilig war, verändert?
Ich will jetzt nicht sagen, meine Frau war mir heilig, aber das war mir schon sehr wichtig, diese Familie, diese Gemeinschaft zu leben. Aber mir war auch bewusst, Gott ist mir weiterhin heilig und er steht an unserer Seite und begleitet uns auf unserem Weg.
Jetzt haben Sie in der Wir-Form gesprochen, das heißt, dieses, was Ihnen heilig war, war Ihrer Frau auch heilig?
Grundsätzlich, ich bin ja auch noch Diakon damals geworden, hat sie das sehr unterstützt und mich damit begleitet auch.
Dann kam der Punkt, dass Ihre Frau leider verstarb. Wie hat sich da auch Ihre Glaubensbeziehung, das, was Ihnen heilig war, verändert?
Dieser Tod kam sehr plötzlich von einer Stunde auf die andere. Sie war arbeiten gegangen, ich war inzwischen pensioniert und eine Stunde später bin ich angerufen worden. Man hätte meine Frau zum den Notarzt rufen müssen und meine Frau zum Krankenhaus bringen müssen. Sind wir zum Krankenhaus und ich habe meine Frau lebend nicht mehr erlebt. Das war für mich ein wirklicher Schlag. Ein großer Moment der Verlassenheit auch. Mein Gott, wo bist du? Wo warst du? Musste das so kommen? Das begleitet einen eigentlich sehr lange. Aber solange ich noch mit Gott spreche, auch in der Verlassenheit, ist meine Nähe zu Gott oder Gottes Nähe zu mir immer noch deutlich spürbar.
Das heißt, Sie sind auch über diesen Punkt mit Hilfe Ihres Glaubens weggekommen?
Ja, der hat mir sehr geholfen dabei, weil ich dieses Bild von Jesu Ruf der Verlassenheit auch immer im Kopf, Hinterkopf hatte, dass ja Gott trotzdem bei mir ist, auch in meiner Verlassenheit.
Danach haben Sie sich ja dann auch entschieden, den Weg in Richtung Priesterschaft zu gehen. Inwiefern hat das, was Ihnen heilig ist, nochmal verändert?
Ich muss sagen, die Eucharistie ist mir heilig. Das Bewusstsein, beauftragt zu werden, dieses Abendmahl Jesu auch zu feiern in seinem Namen, das ist mir schon heilig und ist mir ein zentraler Punkt auch in meinem Leben. Das ist mir wichtig auch in meiner Arbeit als Priester, Menschen offen zu machen, mit Gott eine Beziehung einzugehen. Das ist das Wesentliche. Nur so kann Glaube weitergegeben werden.
Gibt es etwas, was Sie jetzt auf dem weiteren Weg, Sie sind ja jetzt schon über 70, was Sie so anstreben, wo Sie denken, da möchte ich auf jeden Fall noch hinkommen, auch mit Blick auf das, was Ihnen heilig ist?
Also im Moment bin ich in einer Phase, da muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Option mehr in der Richtung, dass ich irgendwas Neues noch beginnen möchte. Ich möchte in dem Bereich, wo ich tätig bin, möchte ich meinen Teil tun, um die Menschen zu öffnen für Gott, für eine Beziehung zu Gott. Das ist mir wichtig. Irgendwann gehen auch Kräfte drauf. Ich bin 71 und muss auch aufpassen, dass mir das nicht alles auch zu viel wird.
Gott und die Eucharistie sind ihm heilig. Menschen in Beziehung mit Gott zu bringen, ist ihm wichtig. Pastor Paul Fatheuer aus Rheine. Nun haben wir mit 7 Menschen ausführlich darüber geredet, was ihnen heilig ist und festgestellt, wie unterschiedlich dies sein kann, wenngleich es auch manches gibt, was mehrere genannt haben. Gleich sprechen wir mit einer Psychologin, um einordnen zu lassen, welche Bedeutung das persönlich Heilige für Wohlbefinden und Gesundheit haben kann.
Domradio, das Thema.
Was ist dir heilig? Die Themensendung im Domradio zu dieser Frage ist fast zu Ende. Einige Passanten haben sich kurz dazu geäußert, 7 ganz unterschiedliche Gesprächspartner ausführlicher. Fazit: Für viele gibt es etwas, das ihnen heilig ist. Menschen, Begebenheiten, Zeiten oder Religiöses. Warum das so ist und welche Bedeutung dieses persönlich Allerheiligste für Wohlbefinden und Gesundheit hat, darüber habe ich in Münster mit Katharina Klüthmann gesprochen. Sie ist Pastoralreferentin, franziskanische Ordensfrau und Provinzoberin und sie arbeitet als promovierte Psychologin in der Beratung von Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Warum gibt es überhaupt Bereiche, von denen Menschen sagen, das ist mir heilig?
Ich glaube, dass heilig dreierlei eigentlich ist. Das ist einmal so diese Idee, da ist jemand heilig. Das hat dann oft sehr viel mit Moral zu tun, mit Tugend und Gewissen und solchen Dingen. Das ist ja heute vielleicht nicht so ganz en vogue. Dann gibt es so einen Bereich, da kann man drüber nachdenken, dass Gott heilig ist und rational und so. Und dann gibt es, glaube ich, so ein Gefühl, so, das ist mir total wichtig, da spricht mich was an und ich kriege es auch nicht so ganz gefasst. Da ist mehr drin, als ich ausdrücken kann. Es hat was von Faszination, von Erregung, von Lust und manchmal eben genau in dieser Mischung. Also viele Leute gucken gerne Krimis. Auch dieses etwas Spannende, Fremde, Fremdartige hat ja auch eine Faszination. Also ich glaube, es braucht beides. Sonst ist es so ein plattes Heilig. Also mir ist mein Mittagsschlaf heilig. Also wenn es dann so sehr verflacht und das Heilig eigentlich nur noch heißt wichtig, bedeutsam.
Wo ist da die Grenzziehung zwischen dem Flachen, dem Banalen und dem, was Sie vielleicht wirklich als heilig bezeichnen?
Ich glaube, dass es da drin eine Dimension gibt, die das übersteigt, was ich wirklich packen kann, die das übersteigt, was ich selber auch machen kann. Also das, was wirklich heilig für mich ist, hat, glaube ich, ein Mehr mit H, ein Plus, ein darüber hinaus, etwas, was ich nicht packen kann.
Als Psychologin, machen Sie da auch sowas aus, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was den Menschen heilig gibt und ihrer seelischen Gesundheit?
Ich glaube, dass dieses Heilige, was mit den Gefühlen zu tun hat auch, dass, weil es nicht zu packen ist, wir uns da auch manchmal irren und etwas für heilig erklären, also etwas auswählen, an das wir uns halten, was uns gar nicht immer gut tut. Und da dahinter zu kommen, was mir wirklich hilft, was wirklich eine Ressource auch für mein Leben ist, was mir echt gut tut. Also wir kennen das ja in ganz banalen Zusammenhängen. Vielleicht ist es gerade super attraktiv, noch das dritte Stück Sahnetorte zu essen. Und ich meine, das macht mich jetzt glücklich, aber im Endeffekt ist es das vielleicht doch nicht. Ich glaube, dass das damit ganz viel zu tun hat. Und dass es auch damit zu tun hat, also in meiner Vorstellung ist das Heilige sowas, das ist so am Grund der Dinge. Also nicht irgendwie Gott da oben irgendwo im Himmel, sondern irgendwie der Grund unten drunter. Und dann gibt es auch den Alltag und die Oberfläche, das gehört auch zum Leben dazu. Und mit der Seele ist das, glaube ich, so ähnlich. Da ist ein Grund, das kann man dann Unbewusstes nennen oder ein Gefühlsgedächtnis. Und manchmal spielt uns das eben auch Streiche. Und dann laufen auch Dinge schon mal schief und ich halte was für heilig, was es vielleicht denn doch nicht ist.
Jetzt gibt es ja Menschen, die sagen auf die Frage, was ist dir heilig? Mir ist nichts mehr heilig. Sind die krank?
Oh, also gegen Schnellschussdiagnosen würde ich mich dann doch lieber mal dagegen aussprechen. Ich glaube, es gibt natürlich Menschen, die sind so total gefrustet oder man könnte auch sagen so depressiv, mir ist nichts mehr heilig, kann nicht mehr, will nicht mehr. Das kann Ausdruck einer Krankheit sein, aber es kann natürlich auch zum Beispiel eine Enttäuschung über das sein, was in unseren Breitengraden Kirche als heilig verkauft hat. Und dann kann es sein, dass das eine ganz gesunde Phase ist.
Wenn Sie sagen, es tut eigentlich Menschen gut, wenn sie so einen Bereich als für sich wichtig, wertvoll, großartig, heilig bezeichnen,
Haben Sie dann einen Tipp für Menschen, die vielleicht im Moment da sagen, weiß ich gar nicht so recht, wie sie da wieder hinkommen?
In den allermeisten Fällen haben Menschen meines Erachtens so einen Bereich, aber manchmal nehmen sie ihn nicht wahr. Es gibt so, die Psychologie nennt das dann manchmal Flow-Erlebnisse, also wo sowas ins Fließen kommt, wo es fluppt, wie der Rheinländer sagen würde. Das kann sein, dass das beim Kartoffelschälen ist oder beim Joggen. Momente, in denen ich so bei mir ankomme, dass ich außer mir bin. Oder so weit draußen in Ekstase, also in aus mir rausstehen bin, dass ich mich wirklich finde. Und diese Momente zu pflegen und wahrzunehmen, das wäre der Tipp. Und dann kann sich das ausweiten und verändern. Kinder können das. Kinder können staunen und sich darin verlieren. Das hat was mit Heiligkeit für mich zu tun. Und als Erwachsene haben wir das oft verlernt, weil wir ja so viele so wahnsinnig wichtige und so wahnsinnig vernünftige Dinge tun müssen. Ich glaube, dass das eine Hilfe ist, da anzusetzen, wo solche Erfahrungen da sind, und dann können sie sich ausweiten.
Schwester Katharina Klüthmann war das. Vielen Dank. Okay, da es Menschen gut tut, das Allerheiligste zu pflegen, kann man ja nur empfehlen, einen solchen Bereich für sich zu entdecken, zu pflegen oder ihn erneut wahrzunehmen. Damit geht diese Sendung zu Ende. Sie wurde gestaltet von der Rundfunkarbeit im Bistum Münster. Redaktionell beteiligt waren Matthias Albracht, Christian Breuer, Michaela Kiepe, Ann-Christine Ladermann und Tina Moorkamp. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Martin Wissmann.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.